Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Werner Watch, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des O-Docs. Ich bin Raphael, a.k.a. Dime by Raph, a.k.a. Raph, a.k.a. Raph, whatever. Und heute mal wieder mit Simon hier, den ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig treffe. Man könnte fast schon meinen, wir wohnen in derselben Gegend. Aber nein, das ist noch nicht der Fall, würde ich mal so behaupten. Warum habe ich heute Simon hier? Es geht noch nicht um die Auktionspreviews. Das habe ich ja letztens mit Lukas gemacht, weil du bei deiner Geburtstagsfeier warst. Das kommt auch noch. Jetzt geht es allerdings um unsere letzte gemeinsame Reise. Mein erstes Mal in London und ein paar ganz, ganz besondere Events. Und ja, davon möchten wir euch beide heute erzählen. Jetzt darf ich dich aber mal begrüßen. Hallo Simon, wie geht's dir? Bist du ausgeschlafen?
Servus, mein Lieber. Ja, mir geht's super. Ich bin ausgeschlafen, ich bin fit. Ich habe das London-Wochenende immer noch so ein bisschen in Knochen. Wir werden ja sicherlich gleich erzählen, warum. Und freue mich jetzt erstmal riesig hier auf die Podcast-Aufnahme.
Ja, mir geht's auch so. Ich muss sagen, es wurde jetzt nicht irgendwie großartig viel getrunken in dem Trip oder auf dem Trip, den wir hatten. Deswegen habe ich jetzt keinerlei katermäßige Erscheinungen, whatever, gehabt. Aber natürlich von den ganzen Eindrücken muss das erstmal verarbeitet werden. Und dazu ist diese Episode hier auch ein bisschen gedacht. Einfach so ein bisschen nochmal zu recappen, einfach zu schauen, was haben wir da gemacht, was haben wir alles erlebt. Und vor allem, um euch, liebe Community, daran teilhaben zu lassen. So, es klappt noch nicht ganz mit der Sprache. Aber egal. Ja, bevor wir jetzt damit anfangen, das übliche Prozedere. Wir machen unseren Audio-Wrist-Check. Simon, was trägst du?
Ja, ich trage, was hätte es auch anders sein sollen, eine 2961 Cartier Santos Carré, die übrigens, wenn mir diese schamlose Eigenwerbung erlaubt ist, auch Teil des Drops an dem kommenden Samstag, dem 21. Oktober, sein wird.
Ja, das ist kein Problem, also das wird dann einfach danach abgerechnet mit der Eigenwerbung, aber an sich schöne Uhr und ja, ich trage heute auch was in Bicolor aus derselben Maison. Und zwar trage ich meine Cartier Panther Jumbo One Row, meine liebste Daily Uhr, die bei mir überall dabei ist. Und die war jetzt tatsächlich im Spa bei Cartier München. Liebe Grüße an der Stelle an die Boutique, falls das jemand hören sollte. Und ich habe einen Wasserdichtigkeitsservice gemacht. Und jetzt fragen sich die Leute natürlich, hä, Raff, du als Vertreter der Uhren müssen nicht wasserdicht sein, Theorie, machst deine Uhr jetzt wasserdicht? Und ja, tatsächlich, weil, das ist ein einziger Grund, die Uhr hat ein versilbertes Zifferblatt und war absolut nicht wasserdicht und ich habe auch schon versucht, eine Lichtung zu wechseln. Das lag aber dann an der Krone und dann dachte ich mir, ich habe die Uhr so gern, ich trage die so oft und ich gehe keineswegs mit der Uhr schwimmen, aber die soll natürlich mal aushalten, wenn es irgendwie stark regnet und ich mit kurzem T-Shirt und ohne Regenschirm unterwegs bin, was nicht so selten vorkommt, wie man meinen möchte. Dementsprechend, die Uhr ist jetzt zurück, hat eine neue Krone bekommen. Ganz interessant, die alte Krone war poliert, die neue ist jetzt matt. Hat mich anfangs ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber zum einen gefällt mir das Design jetzt gut, zum anderen konnte ich recherchieren, dass bereits 2004 von einer polierten Krone auf einer, vielleicht sogar schon früher, ich weiß nicht, was 2004 auf jeden Fall schon so war, von einer polierten Krone auf eine matte Krone umgestiegen wurde. Wahrscheinlich einfach, um die Seite, also die satinierte Seite des Gehäuses, ja, besser zu matchen. Demnach, die Uhr ist jetzt wieder wasserdicht und ja, das ist die Uhr, die ich jetzt trage und auch heute noch über den ganzen Tag tragen werde.
Sehr gut. Wunderschöne Uhr. Ich durfte ja jetzt auch, wir haben da ja schon drüber geredet, vor ein paar Tagen das erste Mal eine Panther kaufen. Muss sagen, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich bin da noch nicht so ganz in meiner Honeymoon-Phase, wie ich das anfänglich mit den Santos-Modellen war. Ich muss mir da jetzt erstmal meine Meinung drüber bilden. Da muss aber auch noch einiges an der Uhr geschehen jetzt erstmal. Und dann werde ich auf jeden Fall mal berichten.
Ja, klingt doch gut. Okay, Simon, lass uns mal in das ganze London-Event eintauchen. Also ich muss vielleicht vorweg sagen, das war mein erstes Mal in London. Das war das erste Mal, dass ich allein geflogen bin, beziehungsweise dass ich allein kommerziell geflogen bin. Und ja, das war für mich, ich kann jetzt mal berichten, wie das Ganze losgegangen ist, schon ein ziemliches Abenteuer. Allein um zum Flughafen zu kommen, war ich mit, lass mich nachdenken, zwei Zügen und einem Bus unterwegs. Und ich war tatsächlich vom Moment, dass ich meine Haustür hinter mir ließ, bis zu dem Moment, wo du mir dann im Airbnb aufgemacht hast, war ich 12,5 Stunden unterwegs. Das, glaube ich, war bei dir nicht so, oder?
Nee, da muss ich sagen, da danke ich echt Frankfurt und dem Flughafen hier. Ich glaube, für mich waren es ungefähr, keine Ahnung, 2,5 oder 3 Stunden.
Ist natürlich der Unterschied, ja. Und angekommen in London, ja, sind wir dann gleich ins Airbnb und haben uns erstmal begrüßt. Wir sollten jetzt aber auch erwähnen, warum wir überhaupt in London sind. Und ja, das hat einen ganz besonderen Grund. Eine Marke, beziehungsweise wohl eine der Marken, die sich meiner Meinung nach am besten um ihre Sammler kümmert, hat uns beide eingeladen. Und zwar ist es die Marke Longines. Und an der Stelle dürfen wir einer ganz besonderen Person danken. Die Person weiß natürlich, dass sie gemeint ist, die das für uns beide möglich gemacht hat. Denn jetzt werden sich wahrscheinlich einige von euch fragen, wie kommen Simon Werner und Raphael jetzt zum Longines Collectors Event nach London? Ist es deswegen, weil sie so eine unfassbar starke Sammlung an Longines besitzen? Wohl ja nicht. Dementsprechend, ja, hat das andere Gründe und auf die werden wir auch noch eingehen, aber wir wurden jedenfalls dahin eingeladen und ja, es standen uns einige sehr, sehr spezielle Tage voraus, oder Simon?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden im Laufe dieses Gesprächs jetzt noch einige der Highlights herausarbeiten. Was ich so spannend finde, das hast du eben ja schon angesprochen, ist die Frage, warum wir beide, und ich meine jetzt nicht, weil wir irgendeinen gemeinsamen Kontakt haben, der uns da empfohlen hat, in Anführungszeichen, sondern warum wir beide vielleicht geeignet dafür waren, ohne eine große Longines-Sammlung und ohne eine Longines am Handgelenk an so einem Event teilnehmen zu dürfen. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an der Marke Longines, vor allem an der Heritage-Abteilung und in allererster Linie den Sammlern von Vintage Longines-Uhren. Das sind Leute, die zu großen Teilen zumindest besser als die allermeisten anderen Sammler und Sammler-Communities verstehen, dass es um Wertschätzung dem Produkt gegenüber geht. Und es ist eine sehr inklusive Community, in der es gar nicht unbedingt darum geht, hey, wer hat die beste, seltenste, teuerste Longines? Natürlich, jeder Sammler freut sich darüber, eine seltene und im Zweifel dann auch teure Uhr kaufen zu dürfen und in der Sammlung haben zu dürfen. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, wer versteht das Heritage, wer versteht das Erbe der Marke, wer kann das fühlen und wer kann sich damit wirklich mit dem Heritage identifizieren. Ich glaube, das ist eine gute Frage und das ist der einzige Grund, wieso Leute wie du und ich da teilnehmen durften. Und das finde ich so wahnsinnig spannend.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich habe es des Öfteren schon erwähnt, auch in London. Bei Longines ist es eben so, meiner Ansicht nach, dass es eine Marke ist, mit der in erster Linie natürlich nicht geflext wird. Das muss man einfach mal so sagen. Klar, in Sammlerkreisen ist dies möglich, wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr seltenes Modell hat. Aber Longines ist jetzt nicht eine Marke, die sich jemand mit ja, New Money und Anführungszeichen kauft, weil irgendwie auffallen oder ja, irgendwas porträtieren will. Da gibt es andere Marken. Da denke ich an die ganzen großen, luxuriösen Marken, die man überall kennt. Und das ist bei Longines ja nicht der Fall. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, ist vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel, aber auf einen Schlag viel Geld bekommt und dass ich jetzt denke, ja, jetzt hole ich mir erstmal fett fünf große Longines-Uhren, um die im Club zu präsentieren. Und das ist halt dann der Unterschied. Bei Longines ist es wirklich so, die Leute, die da vor Ort waren, das waren alles Hardcore-Sammler, absolute Profis, absolute fast schon ja Forensiker, Wissenschaftler, wenn es um das Thema Uhren von Longines ging. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine sehr, sehr inklusive Community. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich es von anderen Uhren-Events so kenne, dass es gerade für mich so immer noch so ein bisschen befremdlich ist, wenn da jetzt dann Leute sind, ja, keine Ahnung, teilweise in meinem Alter, die dann eine Minutenrepetition von Patek tragen und so weiter. Ich habe da jetzt auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, aber es wirkt natürlich ein bisschen, ja, fremd auf mich. So ehrlich muss ich da sein. In dem Moment hier war es allerdings so unabhängig von den Uhren. Die hätten alles tragen können, aber es war keineswegs so, dass da sich irgendjemand von den Leuten und ich glaube, man kann mit Recht sagen, dass da einige sehr, sehr gut situierte Leute vor Ort waren, niemand den Eindruck gemacht hat, halte sich für was Besseres oder keine Ahnung, er stellt sich dar, als wäre er jetzt der Wohlhabendste. Also das war keineswegs der Fall. Wir waren alle sehr, sehr gleich bei dem Event und es ging interessanterweise halt auch gefühlt nie um Geld. Also es ging nie drum, die Uhr ist so teuer und hier ja. Das ist teuer und hier Diamanten und hier Show-Off und hier Warteliste, selten. Es ging einfach nur um hochbesondere, seltene, schöne, hochwertige Uhren und das 4 Tage lang, ja. Und
ganz genau, und wenn ich kurz darf, ich finde ganz spannend, du hast eben schon über das Alter geredet. Natürlich ist es so, wir sind jetzt ja beide noch doch recht jung und ich nehme ganz oft wahr, dass wir einfach nur wegen unseres Alters, ich möchte jetzt nicht sagen belächelt werden, bitte nicht falsch verstehen, aber schon, dass viele der etablierten großen Sammler, Händler, wie auch immer, Player in der Branche, so eine gewisse Ignoranz gegenüber den jüngeren Leuten haben, so von wegen, ach, was wissen die schon, wir machen das seit 50 Jahren. Das ist natürlich auch moderat berechtigt und ich bin ja selbst immer der Erste, der sagt, hey, Respekt vor dem Alter und Respekt vor den Erfahrungen, die damit einhergehen. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig und eigentlich unersetzbar, dass auch viele junge Leute nachkommen, die die gleiche Passion haben. Und ich habe mich anders als in anderen Situationen nicht wie der dumme, junge Neuankömmling gefühlt, der hier irgendwie jetzt mal von den alten Hasen belehrt wird, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe meine neuen und wahrscheinlich moderneren Meinungen im Thema Uhren gegenüber, ich habe mich so gefühlt, als würden die gehört, als würden die auch respektiert und besprochen. Und ich glaube, dieser Austausch zwischen Jung und Alt innerhalb der Sammlerschaft sorgt auch für Verständnis, Verständigung und dafür, dass eben neue Trends entstehen, aber alte Trends behalten werden können. Also eine Marke wie Longines, gerade Vintage Longines, ist ja eine, die jetzt momentan zum Beispiel Social Media mäßig jetzt nicht die allermeiste Aufmerksamkeit erfährt. Wenn man aber den alten Hasen im Longines-Geschäft die Plattform gibt und vielleicht auch selbst zu verstehen lernt, warum diese alten Longines-Uhren zum Beispiel sowas Besonderes sind, dann hat man selbst zum einen die Möglichkeit, diesen Uhren eine Plattform zu geben, kann gleichzeitig den Leuten erklären, wie das funktioniert und worauf vielleicht zu achten ist. Und so entsteht dann im Umkehrschluss eine total sinnvolle Wechselwirkung. Und ich meine, dass wir beide zum Beispiel relativ viel über Cartier erzählen konnten, was ein Thema ist, was viele lange nicht interessiert hat, war natürlich auch vorteilhaft, weil jeder hat sein Steckenpferd. Bei uns ist es halt Cartier. Und das ist jetzt ja kein weniger spannendes Thema. Trotzdem aber so, dass es nicht hieß, ey, komm, wir sind hier wegen Longines, wir wollen nichts von anderen Uhren hören, sondern jeder war bezüglich jedem Thema total offen. Natürlich alles immer mit Fokus auf Longines, das sollte auch so und das war ja der Grund der Reise, aber trotzdem ein total offenes, einfach Uhren-Get-Together. Es hat sich nie angefühlt wie ein hier Sponsor-Ding oder so, obwohl es das natürlich war, sondern es war immer ein Uhren-Get-Together. Es hat sich immer als solches angefühlt, halt mit Fokus auf Vintage Longines.
Was man jetzt dazu noch sagen muss, das war natürlich auch gewissermaßen ein exklusives Sammler-Event. Also man hat jetzt keine Redakteure, Journalisten, Influencer in die Richtung gesehen, wie zum Beispiel bei einem Lounge an einer Uhr der Fall ist, sondern da war eigentlich ja viele Leute dabei, die auch kein Uhren-Instagram hatten zum Beispiel. Teilweise hatten die Leute kein Smartphone. Also es war wirklich ein reines Sammlertreffen. Und da ging es nicht darum, macht jetzt möglichst viele Instagram-Stories und teilt das alles und hin und her, sondern es ging wirklich um den persönlichen Austausch zwischen den Uhren. Und wie du schon gesagt hast, also ich hatte meine Gerald Genta Retro an und du hast ja deine Santos Dumont CBCB getragen. Und es war keineswegs so, dass irgendwie geheißen hat, okay, sind da keine Longines-Uhren, sondern es wurde wirklich meiner Meinung nach von allen Sammlern auch, wurden sich auch die Uhren angeschaut. Also das war nicht so, dass man da irgendwie...
Auf jeden Fall.
Weil ich war anfangs ja ein bisschen besorgt, ich hatte das mit dir auch schon besprochen. Ich dachte mir, ja, Simon, ist es jetzt extrem blöd, wenn ich da jetzt zum Longines-Event ohne eine Longines komme. Einfach deswegen, weil ich meine Longines noch nicht gefunden habe. Da meinte er, nein, ist soweit nicht schlimm, er trägt auch keine Longines. Und es war keineswegs ein Problem. Also es war nicht so, von wegen, es wurde toleriert, sondern es war sogar gewertschätzt. Also ich meine, ein bisschen Abwechslung reinbekommen und ich habe jetzt natürlich geschaut, dass ich jetzt was mitnehme, das die Leute vielleicht auch noch nicht so gesehen haben und daran ist dann nicht gescheitert, aber lass uns mal gleich weitergehen. Also gleich am ersten Abend ging es dann in einen typisch britischen Pub, da hieß The Horny Man at Hayes Und ja, da haben wir dann gleich schon mal die ganze Mannschaft getroffen. Und ja, weil er auch dabei war, ein sehr, sehr berühmter Sammler, über den die New York Times letztens geschrieben hatte. Mittlerweile auch ein guter Freund, kann ich sagen, und zwar Ronny Madhvani, wo es mir eine große Freude war, dir den endlich mal vorzustellen.
Ja, es war erstaunlich. Also wir kamen da rein in die sozusagen Privatlocation im Keller dieses Pubs und ich meine, ich bin ja jetzt nun auch nicht schlecht vernetzt in der Branche und trotzdem kam ich da an und mir ist erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil da hatten wir ja im Intro schon gesagt, die absolute Weltelite der Sammlerschaft vereinigt war und das in einem Raum. Also wenn man alle Uhren, die in diesem Raum sozusagen besessen werden, auf den Tisch gelegt hätte, da hätte man wahrscheinlich den ganzen Raum gefüllt. Also es war unfassbar und trotzdem sind wir wieder dabei, offen aufgenommen, sofort mit jedem in Gespräche gekommen, auch bewusst angesprochen worden und bewusst angesprochen, viele neue Leute kennengelernt. Also wie gesagt, mit Ronny schreibe ich ja schon seit Monaten regelmäßig auf Instagram, wahrscheinlich sogar eher Jahren. Aber auch zum Beispiel Arthur, den man das erste Mal kennengelernt hat, Alessandro, der ja erst am nächsten Tag kam, mit dem man sich das erste Mal dann gut unterhalten konnte. Also es ist schon ganz spannend, was da für Leute waren, mit denen man da einfach am ersten Abend klassisch, wie es halt ist, so in einem schönen, gemütlichen Rahmen mal ein bisschen quatschen und networken konnte.
Ja, du hast es gesagt, da waren wirklich sehr besondere Leute dabei. Ich erinnere mich an Baskar Eswaran, einer der anwesenden Lange-Sammler, der aber auch eine ziemlich stattliche Sammlung an Omega Speedmastern hat. Und ja, von der Zahl her hat er uns gesagt, dass es sich um 400 bis 500 Omega Speedmasters handelt. Also schon ein ziemlich großer Sammler, würde ich mal behaupten. Und von solchen Sammlern gab es da aber wirklich viele. Also da hatten alle ihre spezielle Vorliebe. Und mit diesen Sammlern ging es dann in den nächsten Tagen so ein bisschen auf Tour durch London. Gleich am nächsten Morgen mussten wir früh aufstehen. Ich glaube, es war um 7:30 Uhr, um den Dreh war Treffpunkt. Und wir durften auf einem ziemlich coolen Boot frühstücken. Da gab es dann ja ein ziemlich leckeres Frühstück, muss ich sagen. Ich habe mir da komplett den Bauch vollgeschlagen. Und da gab es dann schon mal den ersten Austausch, das erste Networking. Man hat sich mal ein bisschen Uhren anschauen können. Wir haben alle ziemlich coole Namensschildchen von Longines bekommen. Das ist auf jeden Fall ein schönes Andenken und hat das Ganze auch ein bisschen einfach gemacht, sich mit den Leuten auszutauschen, weil die kamen halt aus aller Welt. Also es kam zum Beispiel ein Sammler, der war, glaube ich, schon über 80 Jahre alt, der aus Australien kam und ja, dementsprechend waren das sehr, sehr viele Leute und mit den Namen war das immer so ein bisschen eine Sache. Dann.
Ja, genau, also das muss man vielleicht erwähnen. Die Leute kamen halt wirklich aus aller Welt eingeflogen. Also ich glaube, es waren, zumindest wurde es anfänglich so gesagt, ich glaube, es waren 19 oder 20 Nationen, die sich quasi dann in London getroffen haben. Finde ich, zeigt auch nochmal ganz schön, wie in der Branche einfach Austausch stattfindet. Also wie du schon sagtest, also Australien war dabei. Wir hatten aber natürlich auch Japan, Hongkong, USA, natürlich so gut wie jedes europäische Land.
Okay.
Hilf mir mal gerade. Türkei hatten wir ganz genau. Also wir hatten super, super viele Nationen. Alle haben sich wie immer prächtig verstanden und das fand ich schon auch irgendwie ein schönes Zeichen, weil das allesamt Leute sind. Jetzt mal abgesehen vom Hobby, die hätte man ja niemals kennengelernt. Allein schon aus der physischen Distanz heraus, geschweige denn beispielsweise Alter, soziale Schicht und so weiter. Und dann sind es die Uhren, die einen verbinden und die Uhren, die dafür sorgen, dass man neue Freundschaften knüpfen kann, eigentlich unabhängig von den Uhren, nur mit der Uhr eben als Instrument dafür. Das ist schon immer was ganz Besonderes.
Ja, da stimme ich dir zu. Und ja, wohin ging es danach? Im Anschluss an das gemeinsame Frühstück sind wir dann nach Greenwich gefahren. Und in Greenwich ging es dann für uns in ein maritimes Museum, wo wir uns verschiedene Sachen anschauen durften. Unter anderem auch eine Taschenuhr, die tatsächlich auf der Titanic gewesen ist. Der Besitzer ist leider verstorben. Also ich meine im Zuge der Titanic-Katastrophe. Und die Taschenuhr ist dann tatsächlich stehen geblieben und die wird da ausgestellt. Und ja, in diesem Museum haben wir dann eine Führung bekommen. Es gab immer zwischen den Essen, also man muss dazu sagen, an der Stelle mal Kompliment an Longines, es gab permanent Essen. Ich hatte keine Sekunde Hunger oder Durst. Und ja, dann hatten wir noch einige sehr, sehr interessante Vorträge, die es aber auch ja entlang der ganzen Woche eigentlich gab. Und zwar hat unter anderem einer der Sammler, der hieß Wefa, der hat sich mit ja, Longines-Uhren, die von, ich glaube, der Händler hieß Desvejan. Ist das richtig? Ich glaube schon, gell?
Jezvejan, ja genau,
Desvejan in also
Jezvejan.
einem türkischen Händler beschäftigt hat. Der hat wirklich genau nachgeforscht, wo die Longines-Uhren daher kamen und alles. Dann gab es auch noch ja, eine Präsentation über die Chronometrie-Wettbewerbe, wo Longines damals teilgenommen hat. Und einfach sehr, sehr interessant. Also man konnte da wirklich was mitnehmen. Das war wirklich, das waren in-depth Presentations, also da ging es nicht nur darum, die Uhr hat jetzt das Ziffernblatt und das, sondern da ging es dann wirklich um Nuancen, also um aus welchem Material besteht das Ziffernblatt, wie war das Werk irgendwie reguliert und alles Mögliche. Ja.
Man muss sich halt vorstellen, das ist natürlich der Hammer für Leute wie uns. Man muss sich halt vorstellen, wir reden ja, das ist mir erst im Nachhinein ehrlich gesagt so wirklich klar geworden, wir reden ja an und für sich erstmal schon von einer Nische der Uhrenbranche. Das ist schon eine Nische. Es sind ja nicht viele so tief in der Branche. Dann haben wir die Vintage-Uhrenbranche, die eine Nische in einer Nische ist. Innerhalb der Vintage-Uhrenbranche haben wir Vintage-Longines, sind also in der Nische einer Nische einer Nische. Und dann wird innerhalb dieser Nische noch auf eine wahnsinnig verzwickte, komplizierte wissenschaftliche Art und Weise gearbeitet. Und das zeigt mir zum einen die wahnsinnige Passion, die jeweiligen ja, also die Leute, die jeweiligen Präsentationen vorbereitet haben, dem Thema gegenüber haben, aber natürlich auch so eine gewisse positive Nerdkultur, weil das war teilweise schon echt verrückt. Also die Jezvejan gebrandeten Longines-Uhren vor allem aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, das ist was, das hat noch niemand jemals vorher gehört, ist aber nicht weniger spannend und das fand ich cool. Also das ist auch genau der Stuff, den man auf so einem Event erwartet. Weil ehrlich gesagt, wir müssen nicht zum 15. Mal hören, warum Longines so eine tolle Marke ist und was die für tolle neue Fliegeruhren bauen. Das stimmt natürlich in großen Teilen, aber deswegen fährt man nicht zu so einem Event, sondern man fährt zu so einem Event, um wirklich was Neues zu lernen. Und das haben wir halt wirklich in Depth. Dieses Jezvejan-Ding war ja nur eines von vielen. Und das war für mich auch wirklich eines der Highlights, weil es einfach das Bezeichnendste war und das, was man sonst auch nirgendwo lernen würde.
Genau, und im Anschluss daran gab es dann auch ein paar Goodies von Longines und ich muss sagen, die machen immer sehr, sehr coole ja, Geschenke. Also gab es ja auch damals in Genf schon, da freue ich mich immer sehr drüber. Und dann ging es auch schon hoch zum Greenwich Observatory, also dem Ort, wo damals mit dem Observieren angefangen wurde. Sind dann mit dem Bus hochgefahren und es hat ein traumhafter Ausblick über die wundervolle Skyline von London erwartet. Und ich muss sagen, die Stadt ist einfach der Hammer. Also ich war die ganzen Tage komplett hin und weg und Simon war natürlich einigermaßen beleidigt, dass ich die Skyline über die von Frankfurt gestellt habe. Aber ja, sorry, not sorry, das ist leider keine Competition. Das hat er dann aber auch zugegeben. Und ja, dann ging es für
Das
uns.
stimmt nicht. Das stimmt
Du
nicht.
hast, du
Das
hast es,
ist eine
du
Lüge,
hast
Raff. Das
es
habe ich
dir,
nie
du hast es
zugegeben.
dir, ja.
Nein, es gibt
Das ist dir eingestanden.
keine Tonbandaufnahmen davon. Es gibt keine Tonbandaufnahmen davon. Ich weise diese Vorwürfe von mir. Frankfurt hat die schönere Skyline als London.
Okay, da lebt in der Traumwelt. Ja, dann waren wir im Greenwich Observatory und konnten uns da die ganzen ja, Uhren anschauen, wie zum Beispiel eben damals diese Chronometer von Harris, also den H1, H2 und so weiter, die damals ja wirklich ja, nur ein Ziel hatten und zwar höchst genau zu funktionieren. Das waren ja auch so Wettbewerbe damals. Da muss ich mich noch genauer einlesen. Zu meiner Schande, bin ich ganz ehrlich. Das war für mich komplettes Neuland, wie für eure Ex-Bundeskanzlerin damals das Internet. Und ja, so habe ich mich auch gefühlt. Also es waren wirklich Uhren, die habe ich bislang noch nicht gesehen. Ich habe mal ganz grob was davon gehört, aber im Endeffekt war das alles ziemlich neu. Und leider hatte ich da nicht das Vorwissen, sodass ich wahrscheinlich nicht die volle Faszination in der Sekunde erleben konnte, den Teilen gegenüberzustellen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir da sehr, sehr gute Gespräche, auch mit Ronny. Ronny hatte auch ein paar Uhren mit, die er mir zeigen konnte. Da war ich komplett hin und weg. Einige seiner wunderschönen Patek-Uhren und auch eine Longines hat er dabei gehabt und auch eine Audemars Piguet. Und ja, dann ging es auch langsam schon zum Essen. Und da kam es zu einer ganz besonderen Location. Und zwar durften wir im Kuppelsaal essen, wo damals wirklich zum ersten Mal observiert wurde. Also es war wirklich der erste Teil dieses Gebäudes und das war eine absolut faszinierende Szenerie. Es war ein bisschen laut natürlich, es war so eine Glocke, also da natürlich ist es akustisch jetzt nicht so einfach, aber wir bekamen da wirklich ein traumhaftes Essen und ich erinnere mich, dass ich wirklich während dem Essen mir dachte, ich habe noch nie in meinem Leben sowas unfassbar Leckeres gegessen. Ich habe keine Ahnung mal, was wir gegessen hatten. So ehrlich muss ich sein. Ich bin jetzt sehr ehrlich in der Aufnahme, fällt mir auf. Bin ich sonst auch natürlich, aber ich habe jetzt nicht mehr unbedingt im Kopf. Also ich habe natürlich auch kein Foto gemacht hin und her. Ich meine, ich saß da neben so interessanten Persönlichkeiten, dass man die ganze Zeit nur am Quatschen war. Und das Essen war jedenfalls absolut lecker von vorne bis hinten. Das hat köstlichst gemundet.
Also zwei Dinge. Vielleicht erstmal das Allerwichtigste, damit die Leute verstehen, warum ist das Greenwich Observatory eigentlich so wichtig für Uhren? Also was haben wir da gemacht? Weil also ich hätte mich vorher auch gefragt, was hat jetzt das Greenwich Observatory mit Longines zu tun? Und das ist wichtig zu erwähnen, denn Longines ist vor allem im frühen 20. Jahrhundert, späten 19. auch, groß geworden, weil sie extrem genaue Uhren gebaut haben. Longines war bis, ich glaube, noch in die 40er Jahre, da müsst ihr jetzt die Vorträge genauer im Kopf haben, noch Rekordhalter sozusagen, was die Einlieferung von Observatoriumschronometern anging. Das bedeutet, keine Marke hat so viele, so genaue Uhren bei den jeweiligen Observatorien eingeliefert, um die Zeit zu testen wie Longines. Deswegen ist dieses Observatorium auch einfach bedeutsam für die Marke Longines. Auch dort wurden Longines-Uhren hingeschickt. Und das ist jetzt vielleicht der nächste Punkt. Ihr müsst verstehen, über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte war die einzige Möglichkeit, Zeit genau zu bemessen, die in einem Observatorium, weil man es da genau an der Sternzeit festmachen konnte. Es bedeutet, diese Observatoriumschronometer, die unter anderem und vor allem damals natürlich Longines gemacht hat, waren für die Marke, ich möchte fast sagen, ein Sprungbrett, um sich den Ruf zu erarbeiten, den sie sich dann infolge dieser Zeit in den 30er, 40er, 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erarbeitet haben. Das bedeutet, da ist einfach eine immense historische Relevanz dahinter. Und es war tatsächlich das Greenwich Observatory, was auch im Prinzip der Geburtsort der Observatoriumschronometrie war. Eigentlich damit auch der Gesamtchronometrie, wenn man mal ehrlich ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was das auch für ein geschichtsträchtiger Ort ist. Und dann in eben diesem Observatorium zu sitzen mit den größten Sammlern der Welt und da zu essen, zu trinken, zu reden, Spaß zu haben, das ist also das ist ein Erlebnis, was ich vermutlich niemals vergessen werde. Und was an historischer Relevanz, an sozialer irgendwie Interaktion und was auch einfach an Bedeutsamkeit für mich subjektiv wahrscheinlich niemals zu überbieten ist. Das war unbeschreiblich. Ich muss sagen, weil du jetzt gerade so positiv über das Essen geredet hast, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern, weil es mir einfach nicht drum ging. Ich war so geflasht von der ganzen Umgebung, von den Leuten, von den Gesprächen, da war mir dann ehrlich gesagt herzlich egal, wie das Essen geschmeckt hat. Es war bestimmt sehr, sehr lecker, da bin ich mir sicher. Aber darum ging es mir da ehrlich gesagt weniger.
Ja, das war genau das, was ich meinte. Also im Endeffekt war das Essen zweitrangig, aber es war sehr, sehr lecker. Und danke jetzt für diese interessante Einführung. Da bist du mir jetzt sehr gut zuvorgekommen. Ist ein Thema, wo ich als designverliebter Mensch einfach noch mal ein bisschen reinlesen muss. Das kann man nicht auslassen, wenn man sich eben mit Uhren beschäftigt. Und ja, dann ging es relativ spät.
Aber wenn ich kurz unterbrechen darf, das finde ich ja gerade das Spannende. Also wir sind da ja beide, wir haben beide einen sehr ähnlichen Approach an die Art, wie wir Uhren sammeln und warum wir Uhren lieben. Und zwar haben wir beide einen Approach aus der Designperspektive. Uns ist wichtig, dass eine Uhr schön designt ist. Form follows function, so in etwa. Und es geht darum, dass eine Uhr zu uns spricht, vor allem ästhetisch. Und das ist ja genau das, was ich vorangegangen mit Austausch meinte. Du hast da eine Gruppe an Sammlern, für die der sozusagen die Genauigkeit einer Uhr, die Qualität eines Werkes das Allerwichtigste ist. Deswegen sammeln die ja Longines unter anderem, wenn nicht sogar in erster Linie, weil natürlich Longines für eben diese hochwertigen Werke bekannt ist und war. Und Dann sitzen da so zwei Jungs wie wir dazwischen und erzählen, ja, aber optisch haben wir da schon mal schönere Uhren gesehen, so in etwa. Und das macht ja Austausch, weil wir erklären denen, was unser Approach ist. Die erklären uns ihren Approach. Wir lernen, die positiven Seiten ihres Approaches zu verstehen und auf unseren anzuwenden und umgekehrt. Und nur so kann sich ja etwas entwickeln, nur durch Austausch und nur durch Gespräche und Verständnis für die Situation oder die Position des anderen kann sich sowas entwickeln. Und deswegen war das auch so richtig und wichtig, dass Leute wie wir beide genauso eingeladen waren wie Sammler der ersten Stunde, die schon in den 60er und 70er Jahren gesammelt haben.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also absolut recht. Also es ist ein Austausch. Also ich glaube, jeder konnte von jedem lernen. Natürlich, Leute, die 30 Jahre lang in der Szene sind, die haben ein ganz anderes Wissen wie jetzt wir beide. Aber das heißt dann nicht, dass die sagen, du, ich bin jetzt allwissend, mich interessiert nichts anderes mehr, sondern jeder hatte mal ein offenes Ohr, wenn es jetzt um verschiedene Tank-Modelle oder Santos-Modelle oder Gerald Genta oder Vacheron oder was auch immer ging. Und das fand ich einfach schön. Und ja, wenn wir dann weitermachen wollen, es ging dann mit dem Coach zurück. Coach ist Bus, habe ich rausgefunden. Wusste ich vorher nicht. Ich war Stansted am Flughafen und habe dann gelesen, ich fahre jetzt mit dem Coach in die Stadt. Und ich dachte mir, ja, was ist ein Coach? Ist ein Zug, der Coach heißt oder so. Für mich war das alles eine sehr neue Welt, muss ich sagen. Und ja, dann am nächsten Tag wieder sehr, sehr früher Treffpunkt. Wir fuhren mit einem Coach wiederum nach Duxford. Und ich muss sagen, ich habe mir das Programm natürlich durchgelesen, aber das war alles sehr, sehr, ja, detailliert beschrieben, also so, dass ich mir dachte, okay, was ist das, was ist das, was ist das? Aber im Endeffekt war es dann alles cool und dann habe ich mitbekommen, wir fahren in einen Fliegerhorst und für mich als Pilot oder ja, momentan gegroundeter Pilot, weil ich momentan ja nicht fliege, ist es dennoch natürlich sehr, sehr interessant gewesen und ich habe dann so ein bisschen gelesen, was wir da so machen und ja, dann kamen wir an. Und wir waren in so einem kleinen Meetingraum, da war so ein Flughafen mit ein paar Flugzeugen, dachte ich mir, ja, ganz cool. Dann meinte Simon, also Simon ging kurz aufs Klo, er kam zurück, ich musste auch aufs Klo und da meinte so, ey Raff, dir wird's gefallen, wenn du jetzt aufs Klo gehst. Und ich dachte mir, was meint Simon jetzt? Ich ging durch eine Tür und war in einem Hangar und ich war wirklich selten in meinem Leben so geflasht. Vor mir sah ich zwei der schönsten Flugzeuge meiner Meinung nach, die jemals gebaut wurden, nämlich die Comet, also den ersten Jetliner, den es damals gab. Und ganz hinten erspähte ich einfach einen absoluten Traum der Fliegerei, nämlich eine Concorde. Und ja, ich war dann erstmal ein paar Minuten sprachlos. Da ging es dann aber danach auch nochmal hin und wir konnten uns dann in verschiedene Gruppen aufteilen. Wir mussten von einem Hangar in den anderen wechseln, bei stürmendem Regen. Also wir waren dann alle erstmal komplett nass, also wirklich komplett nass. Und in diesem anderen Hangar hat uns der sehr, sehr unterhaltsame Präsentator dann die Geschichte der Spitfire erzählt. Spitfire, wohl eines, wenn nicht das berühmteste Kampfflugzeug eben im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt vor allem in dieser Schlacht um England. Und ja, da waren sehr, sehr interessante Storys dabei. Er hat uns die ganzen Details erzählt, wie das Flugzeug entwickelt wurde. Und da vielleicht eine kurze Anekdote. Das Flugzeug wurde ja von Mitchell entwickelt und da gab es dann einen Testflug. Und der Testpilot wollte das Flugzeug am Vormittag nur mal ganz kurz für eine Platzrunde fliegen. Also einfach nur mal schauen, funktioniert alles. Und den Rest hat er dann am Nachmittag machen wollen. Natürlich war Presse vor Ort, die ganzen Konstrukteure und das hat eine mega Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er fliegt also eine Runde, landet, rollt dann wieder aufs Vorfeld, steigt aus, die ganze Presse um ihn drumherum, alle sind gespannt, was sagt er zu diesem Flugzeug? Ist das jetzt die langersehnte Hoffnung? Und der Pilot steigt aus und sagt, don't change a thing. Und das war dann natürlich eine Sensation. Die Presse ist sofort ans Schreiben gegangen. Die Leute waren überglücklich. Hatten sie jetzt wohl das perfekte Flugzeug? Bis sich dann allerdings herausgestellt hatte, er meinte nicht, dass das Flugzeug perfekt ist und man nichts wächst oder nichts ändern sollte. Er meinte damit nur, er hat jetzt den ersten Testflug gemacht. Man solle doch bitte für den zweiten Testflug nichts an der Konfiguration abändern, damit er das in derselben Einstellung nochmal testen kann. Also war das so ein interessantes Missverständnis. Nichtsdestotrotz hat sich das Flugzeug als ein ja, absolutes Sahnestück herausgestellt. Es wurde in, ja, ich glaube, 24 verschiedene Versionen gebaut mit verschiedenen Motorisierungen und Weiterentwicklungen. Und wir standen da eben vor der am besten restaurierten, originalsten Spitfire MK1, die es gab. Das war die NH3000. Und ja, für mich als fliegereiaffinen Menschen war das natürlich der absolute Hammer. Wir sind dann im Verlauf des Tages noch durch den ganzen Hangar gegangen. Ich konnte endlich mal in eine Concorde einsteigen, auch wenn es leider nur ein Experimentalflugzeug war und keine kommerzielle Concorde. Aber da gab es so viele besondere Eindrücke. Einige von uns haben sogar ein Ticket gewonnen, mal in eine Spitfire oder in eine Woken reinzusitzen. Die hätten auch fliegen dürfen mit der Spitfire, aber das ging ob des Wetters nicht. Ich sage jetzt nebenbei immer ob, weil du mir das so ein bisschen ja, eingetrichtert hast. Ich sage jetzt nicht mal wegen des, sondern ich sage jetzt immer nur ob, das fällt mir auf. Das verwende ich jetzt sehr, sehr oft.
Finde ich gut.
ja, und dann haben wir uns Sachen angeschaut. Es gab immer zwischendrin wieder mal Essen. Und dann waren wir beide kurz unten an der frischen Luft. Und dann kam Matt vorbei, aka Vintage Longines auf Instagram. Der größte Longines-Sammler auf Instagram, würde ich mal jetzt behaupten, so von der Followerzahl. Und
Was die Reichweite angeht, auf
ja.
jeden Fall.
Ja, und Matt stieg dann in einen wunderschönen R129 SL und Simon hat ja auch eine gewisse Vorliebe für das Auto. Und er fragte uns dann spontan, ob wir beide denn mitfahren wollten. Ich war sichtlich verwundert, weil ich natürlich nicht im Kopf hatte, dass es ein 2+2-Sitzer war, was meiner Meinung nach auch wahrscheinlich eine Option war bei dem Auto. Und ja, long story short, ich durfte es mir dann auf den hinteren Sitzen des SLs bequem machen. Absoluter Traum, viel Beinfreiheit und auch Kopffreiheit hatte ich natürlich nicht, also es war schlimm, aber es war cool und wir sind dann in einen Pub gefahren, haben dort was getrunken, danach sind wir noch kurz zu ihm, haben Uhren abgeholt und ja, haben dann den ganzen Nachmittag eigentlich nur noch Uhren angeschaut. Sehr zum Leidwesen dessen, was ich danach gesehen habe. Ich habe nämlich gerade vor 2 Tagen noch mal ein bisschen die Bilder angeschaut und habe gesehen, dass die in einem Hangar, in den ich nicht hingegangen bin, tatsächlich eine SR-71 Blackbird hatten. Also dieses absolut ja, futuristische Flugzeug, was eigentlich nur aus Triebwerk besteht. Und da war ich leider ein bisschen enttäuscht, aber ja, du, man kann ja nicht alles haben. Und dann ging es auch schon also zu den nächsten Vorträgen. Dort konnten wir wieder ganz interessante Geschichten in Erfahrung bringen von Uhren mit berühmten Vorbesitzern, auch aus der Fliegerei. Und ja, einfach wieder super interessant, bevor es dann zum Abendessen ging. Und das Abendessen hätte eigentlich im Hangar zwischen den Flugzeugen stattfinden sollen. Das hat dann leider nicht geklappt. Hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Wir waren dann am Essen und wir konnten da tatsächlich mit Ronny am Tisch sitzen, Ronny Madhvani. Und ja, ich habe da mit einem anderen Sammler von mindestens gleichem Prestige sprechen dürfen, den ich auch schon lange kenne. Er hat mir sehr, sehr interessante Stories erzählt aus seiner Jugend, wie er damals ja, im jungen Alter schon um die Welt gereist ist, um Uhren zu jagen. Und ich habe dann aber bei Ronny am Handgelenk seine Special Order Donc Centré mit dem London Ziffernblatt gesehen und da dachte ich mir, okay, ich muss ja Ronny jetzt mal fragen, ob er mir die gibt. Dann sage ich, Ronny, würdest du mir bitte mal deine Uhr geben? Und das ist ja da überhaupt kein Problem. Also da sagt im Normalfall niemand nein. Und da meint er, ja, kurzen Moment. Dann dachte ich mir, was macht er jetzt? Und dann hat er kurz eine Tasche aufgemacht und das hat dann so eine Minute gedauert und dann macht er die Hand so zu und gibt mir 3 Uhren. Und ich konnte da wirklich meinen Augen nicht trauen. Er gab mir seine Centre, er gab mir seine Bisonic Asymmetrik mit dem schwarzen Ziffernblatt und er gab mir noch seine Special Order Crash mit dem schwarzen Ziffernblatt. Und ich hatte da mal, ja, die Hand voller Uhren, die es so kein zweites Mal auf der Welt gibt. Und da war ich dann erstmal, ja, für ein paar Minuten komplett nicht ansprechbar.
Als ich gesehen habe, wie er sie dir rübergereicht hat, wusste ich schon, Raff, dass alle unsere Gespräche die nächsten 10, 15 Minuten zum Erliegen kommen werden, weil wir uns einfach nur noch wie die Geier auf diese Uhren stürzen.
Das war wirklich so. Also, ich war da wirklich sprachlos, hatte Gänsehaut und ja, da kann ich mich an der Stelle auch nur noch mal bei Roni bedanken, der einfach da die Uhren speziell für mich mitgebracht hat, hat er mir gesagt, das war eine riesen Ehre. Also das hätte ich mir nicht erträumen können und ja, war einfach schön, die mal so zu handeln. Und Ron ist da absolut tiefenentspannt. Also es gibt ja andere Leute, die dann unbedingt, keine Ahnung, hinter deiner Schulter stehen müssen, wenn du die unhandelst. Roni hat mir die einfach so über den Tisch rübergereicht. Hier, schau, kannst du ja alle mal tragen. Das ist überhaupt nicht problematisch. Also da hat er natürlich ein Vertrauen. Und man muss sagen, in so einem Sammlerkreis, da konnte man die Uhr auch ohne Probleme jedem geben, wie du es auch gesagt hast. Da muss man nicht Angst haben, dass jemand eine Krone abreißt oder irgendwas. Also da weiß jeder, dass es empfindliche Uhren sind und jeder geht mit den Uhren dementsprechend um. Das war da sehr, sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ja, dann ging es auch schon weiter. Der nächste Tag. Wir haben uns am Vormittag in einem Pub getroffen.
Bitte? Lustigerweise war das ja schon der letzte Tag. Also man muss dazu sagen, das Longines-Event itself war ja auch nur auf eben diese 2 bzw. 2,5 Tage angesetzt. Also es war eben der Mittwoch, an dem wir ankamen, an dem letztendlich das Networking-Event im Pub war, und dann waren es eben diese 2 Tage. Und das finde ich, muss man an der Stelle lobend erwähnen, weil es unfassbar schwierig ist, in gerade mal 2 Tage so viel Events, Wissen, Happenings, Essen, alles Mögliche reinzupacken, ohne dass es irgendwie über die Maße anspruchsvoll, stressig oder wie auch immer wird. Natürlich war es mit dem Aufstehen und alles jetzt kein, jetzt nicht total entspannt, aber ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie besonders ausgelaugt gefühlt, sondern es war immer total well balanced. Es war auch was die sozusagen Wissensvermittlung anging, genug, dass man quasi was lernt, aber nicht so viel, dass man nichts mehr aufnehmen könnte und so. Also lustigerweise war es ja eben am Freitag das Longines-Event itself schon vorbei. Und das war wahrscheinlich das auch der krönende Abschluss des Ganzen. Deswegen muss man das, finde ich, nochmal erwähnen.
Ja, stimmt. Wir haben uns dann nochmal in den Pub getroffen für 1-2 Vorträge, ein bisschen Networking, ein bisschen Uhrenaustausch. Und dann ging es für uns beide auch schon in die Stadt. Wir waren in der Burlington Arcade. Absolut von einem anderen Stern, was es da für Uhren gibt. Das hätte ich mir nie erträumt. Also auch London Cartier und so weiter. Unfassbar stark. Und bevor wir dann ins Harrods gingen, einfach mal dort gewesen zu sein, waren wir dann noch bei Cartier in der Bond Street, wo ich sehr, sehr gerne Philippa besucht hätte, die auf Instagram unter dem Handle bs.rosen oder b.s.rosen zu finden ist, also die ich auch in Genf kennenlernen konnte. Die wollte ich besuchen, die war allerdings nicht vor Ort, leider. Und dann sind wir relativ schnell weiter ins Harrods und ja, dann kam das ganze Wochenende eigentlich danach auch schon zum Ende.
Ja, also ich meine, ich war ein Stück öfter als du in London davor. Das heißt, ich habe mich dann so ein bisschen berufen gesehen, dir mal so ein bisschen die Stadt zu zeigen. Nicht, dass ich da irgendwie groß Local wäre oder so, aber moderat kannte ich mich da aus. Und der Samstag, der war ganz entspannt. Da gab es ja noch nicht mehr viel Uhrenbezug. Ich muss sagen, ich glaube, das ging aber dir genauso. Da hatten wir auch drüber geredet. Nach so 2,5 Tagen voll Uhrenbezug, nur Gelaber über Uhren, was natürlich absolut Spaß macht und meine Passion ist, ist es dann trotzdem manchmal so, dass es auch ganz schön ist, einfach mal mit einem Freund durch London zu laufen, irgendwie sich irgendwo hinzusetzen, ein Bierchen zu trinken, Kleinigkeit zu essen, einfach mal nicht absolut über Uhren zu reden.
Ja.
Das haben wir dann gemacht und so ging es dann alles schon langsam dem Ende entgegen.
Ja, und das ist ja auch das Coole, das betone ich immer wieder, dass wir beide einfach uns mittlerweile so lange kennen, dass es bei uns ja bei Weitem nicht ausschließlich um Uhren geht. Klar, das ist irgendwo der Fokus, aber auch abseits der Uhren sind wir befreundet und wenn wir gemeinsam irgendwo unterwegs sind, dann ist es nicht so, dass wir 24/7 nur über Uhren quatschen. Also wir quatschen auch über alles andere. Und da bin ich dir an der Stelle sehr, sehr
dankbar. Wir quatschen auch über Uhrenbänder, über Uhrenboxen.
Genau, über Uhrenbücher.
Über Uhrenbücher, über Uhrenboutiquen, nein, Quatsch, logisch, nee. Auf jeden Fall, und ich meine, so viel Spaß und das auch macht und so geil das auch ist, einfach mal über so ein paar Tage hinweg einfach voll gepumpt zu werden mit spannendem und wichtigem Wissen, so schön ist es auch danach einfach mal durchzuatmen, hey, jetzt Thema durch und einfach mal London zu genießen. Ich meine, das ist ja eine Stadt, die einem viel zuspielt, da muss man ja gar nicht viel machen, um in London irgendwie von einer zur nächsten Ecke zu kommen. Genau.
Ja, und das war's dann im Endeffekt. Wir haben unsere Heimreise angetreten und kommen zurück voller neuer Erfahrungen, voller neuer Kontakte, neuer Freundschaften. Und ja, an der Stelle möchte ich mich nochmal bei Longines bedanken, sollte das jemand von Longines hören. Natürlich auch bei denjenigen, die das möglich gemacht haben. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr weiter zu sagen als Simon, danke nochmal, dass du mich da begleitet hast. Ich wünsche dir einen sehr, sehr erfolgreichen Drop. Da ist jetzt ein Tag schon her, wenn ihr die Episode hört. Schaut gerne mal bei Simon vorbei, der hat wieder sehr, sehr viele gute Uhren. Ich hatte auch nochmal drüber geschaut, also da ist kein Quatsch dabei, sonst hätte ich Simon natürlich verboten, das zu verkaufen. Und ja, Simon, wie immer, ich gebe dir das letzte Wort. Ich verabschiede mich hiermit. Wir hören uns bei der nächsten Episode und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich schließe mich dem natürlich komplett an. Ich muss mich auch nochmal hier in aller Öffentlichkeit recht herzlich bei den Organisatoren, die ich jetzt bewusst nicht namentlich erwähnen möchte, sowie bei Longines und da natürlich vor allem dem Heritage Department bedanken. Die Einladung war much appreciated, das kann man nicht anders sagen. Und ich war wahnsinnig stolz und froh darüber, Teil des Ganzen gewesen sein zu dürfen. Mir hat es ebenso viel Spaß gemacht. Ich hätte mir für die ganze Reise keinen besseren Kompagnon vorstellen können als dich, Raff. Ich finde das schön, dass jetzt nach irgendwie mittlerweile 4 Jahren, die wir uns kennen, man sich auch immer öfter trifft, ob jetzt in London, Genf oder wo auch immer. Die Aufnahme hat mir natürlich ebenso viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das ganze Wochenende so anschaulich, wie es geht und so nachvollziehbar, wie es geht, irgendwie Revue passieren lassen konnten. Für alles Weitere weise ich auf deinen, meinen und die Instagram-Channels all der anderen Participants des Events hin, die ganz, ganz tolle Bilder gepostet haben. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!